Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey,
der Ihnen einen schönen guten Tag wünscht. Erste Sätze von Büchern sind ja oft handlungsleitend für die Lektüre. Weiterlesen oder zuklappen? Die Notwendigkeit dieses Buches erschließt sich nicht. So lautet erstaunlicherweise der Anfangssatz einer Aufsatzsammlung, über die ich gleich mit ihrem Autor reden werde. Es geht darin um strategische Studien, einem Stiefkind der deutschen Politik. Grundpazifistisch wie wir sind, sprechen wir ungern über Machtverhältnisse zwischen Staaten und über die militärische Grundlage dazu. In Großbritannien, wo Maximilian Terhalle lehrt, würden seine Gedanken nur ein Achselzucken auslösen. Bei uns fallen sie aus dem Rahmen. Mehr dazu gleich. Machtstreben und leider oft auch Gewaltandrohungen prägen die internationalen Beziehungen, ob man das nun gut findet oder nicht. Folgerichtig also, dass zwei weitere Bücher in dieser Lesart sich mit Nordkorea und China befassen. Zum Schluss analysiert dann ein Literaturwissenschaftler aus Italien, der lange in den USA lehrte, die kulturelle Hegemonie, die seit vielen Jahrzehnten von Amerika ausgeht. Er tut das im Detail, zum Beispiel anhand von Gedichten und Filmen. Maximilian Terhalle unterrichtet strategische Studien an der Universität von Winchester und forscht am King's College in London. Und eben hat er ein Buch herausgebracht, dessen Titel gebildete Menschen aufhorchen lässt. Strategie als Beruf. In Winchester bin ich nun mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Terhalle.
Ich grüße Sie, Herr Wey.
Das spielt natürlich an auf Max Weber, auf den berühmten Aufsatz Politik als Beruf. Nun ist aber gerade Strategie als Beruf in Deutschland doch praktisch nicht vorhanden. Oder irre ich mich da? Vergesse ich die Planungsstäbe bei der Bundeswehr?
Ja, vielen Dank. Eine sehr gute Frage. Dass Strategie gedacht wird, geplant wird, das tut es natürlich auch, ohne dass es eine systematische Erfassung des Ganzen gibt. Die Frage ist immer nur, mit welcher Herangehensweise strategisches Planen, Denken durchgeführt wird. Und da glaube ich, dass Deutschland möglicherweise etwas Aufholbedarf hat.
Ich beginne mal mit einem längeren Zitat, um überhaupt darauf hinzuführen. Also, solange in einer Welt unterschiedlicher Machtgewichte und Wertsysteme Staaten die Möglichkeit besitzen, mit Mitteln aller Art Bedingungen zu schaffen, um andere Staaten anzugreifen oder diese mindestens so erpressbar zu machen, dass sie zum Handeln wider ihren Willen gezwungen werden können, ist die Notwendigkeit strategischen Denkens und Handelns von überragender Bedeutung. Schreiben Sie. Also verkürzt, die Welt ist schlecht, nur wir Deutschen wollen das nicht sehen und glauben an die Kraft des kommunikativen Handelns.
Das ist natürlich sehr kurz ausgedrückt, aber trifft es auf den Punkt. Mit dem Satz, den Sie zitiert haben, geht es um nicht weniger als die Konstatierung einer weltweit anerkannten Realität. Es gibt Machtunterschiede in der Welt, es gibt verschiedene Wertesysteme, es gibt historisch bedingte Ungleichheiten, die miteinander rivalisieren. Wir leben zum Glück in einem Teil der Welt, der weitestgehend im Innern befriedet ist durch EU und NATO. Dann gibt es aber außerhalb dieser sehr heilen Welt eine andere Welt. Und von der glauben wir häufig, dass sie so funktioniert, wie das im Innern der Europäischen Union zum Beispiel funktioniert. Dass aber diese Teile der Welt häufig in einem sehr schroffen Widerspruch zueinander stehen, bei dem es im Kern darum geht, wer welche Machtansprüche wo durchsetzen kann. Dabei geht es nicht um militärische Mittel, sondern geht es darum, wie Machtansprüche auf allen Ebenen durchgesetzt werden, angemeldet werden und auch gegen Widerspruch durchgesetzt werden. Diese Realitäten, die muss man akzeptieren, will man in dieser Welt überleben.
Nun haben wir ja diese Wochen tatsächlich ein klassisches Beispiel gesehen mit China und Hongkong. Und die deutsche Außenpolitik regiert wie üblich mit betroffenen Formeln. Haben wir denn überhaupt noch Möglichkeiten, strategisch irgendwie einzuwirken?
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal geht es darum, sich zu vergegenwärtigen, zu realisieren, in welcher Welt wir eigentlich leben. Das ist eine sehr friedliche innerhalb der EU, die aus zwei Weltkriegen erwachsen ist. Und dann aber sich von Sonntagsreden zu verabschieden und zu erkennen, dass die Welt, wie sie gegenwärtig ist, sich tatsächlich in ihren Ordnungsrahmen verändert. Und das ist dann nicht so, dass man beim Amtsgericht Berlin-Mitte ein Planstellungsverfahren einleitet, sondern hier geht es um tatsächliche Machtgewichte, die unsere Welt, wie wir leben wollen, massiv verändern wollen. So, wir können als Deutsche zunächst einmal den Schritt machen, uns dessen zu vergegenwärtigen, dass das tatsächlich passiert. Und wir können an Hongkong, Sie sagten das gerade, erkennen, in welche Richtung eine andere Weltordnung, eine chinesische Weltordnung, gehen würde. Im Jahr der Einheit, der deutschen Einheit, würde ich doch denken, dass wir uns dessen wieder bewusst sind, was Freiheit uns bedeutet, was es den Ostdeutschen bedeutet hat, weshalb sie auf die Straße gegangen sind. Diese Welt ist nicht natürlich, die haben wir uns erkämpft, die müssen wir aber deshalb auch verteidigen, gerade weil andere sehr starke Kräfte in der Welt das gänzlich anders sehen.
Das heißt, dass man militärische Mittel als politisches Handeln ins Kalkül zieht. Ist das Strategie?
Das ist nicht nur Strategie, aber das ist ein wesentlicher Teil von Strategie. Wenn wir über Militär reden, dann werden in Deutschland viele gleich ganz hellhörig und meinen, hier geht es um eine schlimme Vergangenheit etc. pp. Von diesen Vorstellungen müssen wir uns langsam verabschieden. In Teilen hat die Bundesrepublik das in der Berliner Republik schon getan. Heute geht es darum zu erkennen, dass militärische Macht die gesamte Weltpolitik durchzieht. Sie ist ein wesentliches Charakteristikum nicht nur strategischen Handelns, sondern der Weltpolitik an sich. Präsident Macron hat es gerade im Februar mit aller Deutlichkeit wiederholt. Ein Staat, der keine militärische Glaubwürdigkeit hat, wird in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht überleben. So, wenn man das einmal akzeptiert, dann heißt das nicht, dass die Welt morgen in jeglicher Form militarisiert wird. Aber es geht darum, militärisches Gewicht in der richtigen Form, zum Beispiel in einer Allianz, in der man sich befindet, NATO, vernünftig wachsen zu lassen, entsprechend den Herausforderungen der Weltpolitik, aber auch, und das ist ganz wichtig, dem Bedarf, der innerhalb der Allianz von Alliierten angemeldet wird, dem zu entsprechen. Nur ein Beispiel. Sie erinnern sich an dieses wunderbare Zitat von dem Polen Sikorski, Außenminister, wunderbarer Mann, der sagte 2011, er fürchte nichts mehr als deutsche Inaktivität in militärischen Dingen. 9 Jahre später sind wir dabei, dass Polen heute mit großer Selbstverständlichkeit amerikanische Truppen, die auf deutschem Gebiet stationiert waren, bei sich gerne sehen möchte. Also wir sehen in den letzten 9 Jahren, bei allem Einfluss, den natürlich auch Amerika in dem Spiel hatte, dass die Polen uns innerhalb der NATO höchst misstrauisch betrachten.
Es ist mir tatsächlich mehrfach ins Auge gesprungen in Ihrem Buch, dass Sie schreiben, dass unser großer Staatsphilosoph Jürgen Habermas im Ausland mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns überhaupt nicht verstanden wird. Warum ist das so?
Ja, sehr gut. Der wesentliche Grund hier ist einmal mehr, dass ein hochintelligenter, hoch angesehener Mann in Deutschland aufgrund seiner Perzeption der deutschen Vergangenheit, vor allem der Weltkriege, geglaubt hat, dass er internationales Handeln durch rein kommunikative Elemente, bei dem die Gleichheit und vor allem die strategisch unbedarfte Form der Akteure als Folie genommen wurde für die Weltpolitik. Das heißt also, er sah, wie die Studenten im Seminarraum, jeder kann sich mit dem besseren Argument durchsetzen, um damit der Vernunft zum Vorteil zu gereichen. Das hat aber mit Verlaub rein gar nichts mit internationaler Politik zu tun. Damit ist es ihm gewiss gelungen, ein in kleinen Teilen des intellektuellen Plateaus großes Ansehen zu erreichen. Weltpolitisch ist es mit Verlaub höchst naiv zu denken, dass so die Weltpolitik funktioniert.
Nun haben wir gerade über China geredet, das liegt auch nahe. Russland ist ein bisschen wieder aus dem Fokus geraten, aber doch ebenso wichtig für die deutsche und europäische Außenpolitik.
Ja, man könnte sagen, dass sich in dem Spannungsverhältnis China, Deutschland, Russland, Deutschland geradezu der Kern der strategischen Herausforderung an Deutschland herauskristallisiert. Auf der einen Seite haben wir den deutschen Ansatz gegenüber Russland, auf der einen Seite Sanktionen seit 2014 wegen der Krim, auf der anderen Seite dieselben Sanktionen durch den Weiterbau der Nord Stream 2 Pipelines unterlaufen. Gleichzeitig sehen wir, dass China mit großer ökonomischer und militärischer Kraft den strategischen Blick Amerikas von Westeuropa, Zentraleuropa ablenkt. Das gab es während des Kalten Krieges nicht. Diese Möglichkeit, dass es eine chinesisch-amerikanische, möglicherweise militärische Auseinandersetzung gibt, ist von höchster Bedeutung für die europäische Sicherheit der NATO. Sollte Amerika tatsächlich in einen Krieg mit China involviert werden, dann ließe sich sehr schnell fragen, was hieße das für die Glaubwürdigkeit der Abschreckung in Europa gegenüber Russland? Diese Fragen werden von der deutschen Außenpolitik in der gegenwärtigen Form und von der deutschen Regierung in der gegenwärtigen Form nicht beantwortet, obwohl andere, nicht zuletzt die Franzosen, aber auch die Briten, sehr deutlich gesagt haben, wir müssen hier wesentlich stärker drüber nachdenken. Das sind große Lücken. Deutschland hat bisher keine Antworten darauf. Ich wünschte, dass in Zukunft diese Themen stärker betrachtet werden.
Und wer das als Leser tun möchte, kann das tun in Ihrem Band Strategie als Beruf. So heißt der Sammelband mit Aufsätzen, die allerdings zu gut einem Drittel auf Englisch verfasst sind. Erschienen im Tektum Verlag, 346 Seiten, 66 Euro. Der Preis für wissenschaftliche Literatur. China ist eine Großmacht, daran besteht kein Zweifel. Und dass es eine Weltordnung nach seinem Gusto anstrebt, nun, spätestens seit den Ereignissen in Hongkong kann man vor dieser Entwicklung kaum mehr die Augen schließen. Auf dem deutschen Buchmarkt sind deswegen seit Jahren viele kritische, bisweilen sehr kritische China-Bücher erschienen. Meist von Menschen, die als Korrespondenten die Machtfülle dieses Einparteienregimes selbst erleben konnten. Nun ist mein Kollege Christopher Ricke ins Studio gekommen und hat ein Buch mitgebracht, dessen Titel vermuten lässt, China-Kritik stünde hier nicht im Vordergrund. Das chinesische Jahrhundert, Untertitel Die neue Nummer 1 ist anders. Wer ist der Autor? Wolfram Elsner heißt er.
Elsner, das ist ein Wirtschaftsprofessor, Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Bremen viele Jahre, Gastprofessor. Auch in China an der Uni der Millionenstadt Changchun. Und Sie haben schon recht mit Ihrer Vermutung. Das ist ein China-Versteher, ein China-Bewunderer, ich sage sogar ein China-Verehrer. Und der ist ganz begeistert von diesem chinesischen Wirtschaftswunder. Und das macht er in seinem Buch rhetorisch echt geschickt. Ich stelle jetzt mal ein paar Sachen auf. Sie werden vermutlich immer mit dem Kopf nicken, weil er ja recht hat. Also China ist ein großes Land, ist die neue Nummer eins. Die USA sind wegen Trump als Weltführungsmacht am Ende. Europa ist zerstritten und wir sollten mal aufhören, immer nur so europazentriert zu gucken. Ich sehe, Sie haben gerade drei oder viermal genickt. Also, der Elsner hat sie, aber jetzt Obacht geben. Das ist ein Wirtschaftswissenschaftler, kein Menschenrechtsanwalt und auch keiner, der gegen staatliche Überwachung kämpft. Das ist eben ein ehemaliger Wirtschaftsprofessor, der das Land gut kennt, der es auch von innen kennt und dadurch uns möglicherweise tatsächlich was voraus hat.
Wie sieht denn sein China, dieses China von innen bei ihm aus? Wie beschreibt er es?
Das ist ein Land, da gibt es ganz viele deutsche Tugenden. Also das ist ein Land, das funktioniert. Da kommen die Züge pünktlich. Da kann man glaubt es kaum, einen Flughafen oder einen Bahnhof bauen und der ist echt zum Termin fertig. Da ist es viel sauberer als bei uns. Da ist es viel ordentlicher als bei uns. Da geht es zügiger. Da schafft man den Kohleausstieg in 5 Jahren, braucht keine 3 Jahrzehnte. Da beschränkt man die Zahl der Autos in den großen Städten, damit die Luft besser wird. Und im übertragenen Sinne hat man wirklich an jeder Teekanne WLAN. Und dann ist Elsner ganz klar, der sagt, China, das ist ein Land, das bei uns missverstanden wird. Das leidet unter US-Propaganda. Dabei ist es doch gerade, und da kommt wieder der Wirtschaftswissenschaftler, dabei die Trennung zwischen marxistischer politischer Ökonomie und neoliberaler ökonomischer Orthodoxie zu überwinden. Also wenn er sagt, neoliberale ökonomische Orthodoxie, dann meint er damit kurz Kapitalismus. Und bei den Missverständnissen, da sind die Sachen, die wir im Westen als Menschenrechtsproblematik sehen, also Hongkong oder Tibet oder Uiguren oder Überwachungsstaat oder sowas.
Ja, aber als er das schrieb, war ja der Übergriff auf Hongkong vielleicht zu ahnen, aber er war noch nicht geschehen. Ich vermute trotzdem, der Autor hat kein so richtiges Problem mit diesem absolutistischen chinesischen Zentralmachtsanspruch.
Nee, das hat er nicht. Also ich versuche nochmal so in seine Position reinzugehen. Da ist es in Hongkong echt schlimm. Es gibt keine Arbeitnehmerrechte. Die Macht, die ist in den Händen von Oligarchen. Die Menschen sind frustriert. Und dann spiegelt er so diese Aufstände, die es in Hongkong gab und gibt, in ein Bild hinein und sagt, stellen Sie sich mal vor, was in Amerika los wäre, wenn da auf einmal Demonstranten in Washington den Kongress mit Molotow-Cocktails beschmeißen oder die George-Washington-Universität besetzen und anzünden und Studenten mit chinesischen Flaggen in Amerika den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping um die Befreiung der USA durch China bitten.
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber Was die übliche China-Kritik angeht, Tibet, die Millionenarbeitslager der Uiguren, Dalai Lama, Ai Weiwei, das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, was ist damit?
Das ist Hysterie. Das ist also aus seiner Sicht sind das westliche Hysterie-Klassiker. Also die, die da kritisch schreiben, die seien arm an korrekter Information, die seien faul und einseitig in der Recherche. Und wenn sie schon keine Ahnung haben, haben sie wenigstens viel Meinung und Gesinnung, sind natürlich stramm neoliberal, überheblich, pseudointellektuell, eurozentristisch und, Achtung, jetzt kommt's, werteabsolutistisch. Also bei dem Begriff habe ich dann echt Bauchschmerzen. Werteabsolutistisch, ich habe mal gelernt, Menschenrechte, also diese Werte, sind absolut und eben nicht variabel.
Bewertungen, Meinungen sind das eine, Tatsachen sind das andere. Das Massaker hat aber ja vor den Augen der Weltöffentlichkeit vor 31 Jahren stattgefunden. Das kann man ja nicht negieren.
Naja, das kann man tatsächlich anders sehen. Also zumindest er sieht das anders. Er sagt, der Studentenaufstand 89 vor 31 Jahren, das war von den USA gesteuert. Das war der Versuch der USA, China als sozialistisches Land wieder in den Kapitalismus zu bringen. Und das Massaker, ja, das sei schon robust gewesen. Aber so, wie wir das wahrgenommen haben, hat das gar nicht stattgefunden, sagt er, das sei eine Räumung des Platzes gewesen. China habe eine Notbremse gezogen. Und wenn man das andere aktuelle Thema anschaut, die Uiguren, also diese muslimische Minderheit, da sei es so, die sei sowieso total privilegiert, habe also an der Ein-Kind-Familien-Politik überhaupt nicht teilnehmen müssen, sei religiös frei, relativ autonom. Es gebe aber tausende muslimische Terroristen und gegen die müsse China ja mal in jedem Fall vorgehen, ist ja klar. Und diese Arbeitslager, von denen wir glauben, dass das Arbeitslager seien, das seien gar keine, sondern Teil einer Ausbildungsoffensive. Und er schreibt, das seien halt auch Zentren mit zeitweiliger Wohnpflicht, so im Sinne von Entwicklung und Aufklärung.
Zentren mit zeitweiliger Wohnpflicht, da klingt jetzt echt Orwell durch. Wolfram Elsner ist deutscher Professor der Wirtschaftswissenschaften. Er hält das alles aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht für sinnvoll, oder?
Ja, das ist sinnvoll. Also das ist ja so dieses patriarchale System, das ihm offenbar so gefällt. Also ich versuche mal so ein Bild. Also da gibt es den Patriarchen, der die Familie zusammenhält, auf den alle hören. Ich hätte das bei meinen Kindern auch gerne, aber ich bin ja keine komplette Gesellschaft. Also alle hören auf den, alle müssen auch. Der entscheidet für die ganze Familie, denkt an die Zukunft und lässt sich auch mit den Kindern nicht auf Debatten ein. Wohin man in den Urlaub fährt oder was man lesen darf oder ob man vielleicht auf den neuen Fahrradständer am Hof verzichten muss, weil er eine seltene Fledermausart ist. Der entscheidet einfach, so wie die Partei entscheidet. Und das ist schon der Charme der Diktatur. Also wenn man an den Schalthebeln der Macht sitzt, da kann man handeln, da muss man nicht quatschen, da kann man was durchsetzen, da muss man auch nicht mit Klagen rechnen, da geht man einfach durch. Da im Vergleich sind Demokratie und Rechtsstaat echt mühsam. Und vielleicht hat er in dem Punkt schon recht, dass die Prozesse in Deutschland und Europa vielleicht wirklich verkrustet sind, redundant, langwierig. Und seine These ist dann, wir brauchen einen neuen, und da outet er sich auch als Bremer Professor, einen neuartigen Sozialismus des 21. Jahrhunderts.
Es ist nicht zu überhören. Sie halten das für ein fragwürdiges Buch, Christopher Ricke. Aber ist es nicht im Sinne des alten Grundsatzes, immer beide Seiten zu hören, sinnvoll, auch so etwas zu lesen, selbst wenn Sie jetzt da vehement dagegen sind? Haben Sie nicht irgendwas Erkenntnisleitendes zu diesem neuen Sozialismus mitgenommen?
Man kann das Buch lesen, durchaus. Man muss ihm ja nicht zustimmen. Also in seiner Analyse, insbesondere in seiner Analyse der Probleme im Westen, kann ich ihm gut folgen. Die Schlussfolgerungen, dass es deswegen in China alles prima ist, dem folge ich nicht. Aber dass das rein wirtschaftlich mit einer straffen Führung funktionieren kann, das kann man ihm schon glauben.
Vielen Dank, Christopher Ricke. Wir sprachen über Wolfram Elsner, Das chinesische Jahrhundert. Die neue Nummer 1 ist anders. Westend Verlag, 384 Seiten, 24 Euro. Vor mir liegt ein Buch aus dem Surkamp Verlag, das ziemlich kitschig aussieht. Mit einer bunten Illustration wie aus der Hochzeit der sozialistischen Propagandaschmieden. Und drüber steht dann auch noch ein Heftchen-Romantitel, Liebesgrüße aus Nordkorea. Surkamp, Liebesgrüße, Kitsch, das bringe ich nicht zusammen. Schon gar nicht in einer Sendung mit politischen Büchern. Meine Kollegin Nana Brink bringt es zusammen, was da ein Norweger namens Morten Travik veröffentlicht hat. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, schön, dass ich gleich hier sein kann.
Untertitel, das vergaß ich zu sagen, ein Extremdiplomat berichtet. Nun aber, ver- oder entwirren Sie mich.
Also es ist in der Tat ein Extremdiplomat, finde ich eigentlich einen ganz schönen Begriff. Morten Travik ist in der Tat Kulturattaché der norwegischen Regierung. Das heißt, Norwegen hat ihn im Laufe von 10 Jahren über 20 Mal nach Nordkorea geschickt. Er ist ein Künstler, ein sehr bekannter, auch in Norwegen bekannter Performance-Künstler. Unter anderem hat er es wirklich fertiggebracht, 2015 das erste Rockkonzert in Nordkorea aufführen zu lassen mit der sehr umstrittenen Band Laibach. Tatsache, man kann sich dann auch überlegen, wer dahin Zugang gefunden hat. Er hat also viel Fantasie entwickelt und insofern Extremdiplomat, weil er, und das muss ich einfach mal zitieren, geschrieben hat: Warum bin ich so begeistert von Nordkorea? Hier bin ich also in Nordkorea, dem Sehnsuchtsort rastloser, unangepasster Abenteurer. Ein echtes Löwenherz sucht unbeirrt nach dem gelobten Land, nach Orten, die sich noch entdecken lassen, nach dem Land, wo die wilden Kerle wohnen.
Das ist nicht ganz ernst.
Ich glaube schon, dass er das ernst meint. Es hilft, wenn man auf seiner Website Morten Travik sich mal anguckt, wie er wirklich aussieht. Da steht er in der Tat mit so einem Jackett, das kennen wir von Mao, das ist dunkelgrau und er hat so einen Vogel irgendwie in der Hand. Und er ist in der Tat ein schräger Vogel, auch in der Künstlerszene. Er begründet seine Sehnsucht nach Nordkorea in der Tat damit, also alle können ja irgendwie nach Mallorca fahren, alle können nach Südamerika fahren, nach Amerika ist vielleicht auch schon wieder aufregend zu fahren, aber Nordkorea ist wirklich ein Land, das man entdecken muss. Und er hat in der Tat auch einiges dazu beigetragen, es zu entdecken, wie sich im Verlauf dieses Buches sehr gut nachvollziehen lässt und vielleicht deshalb auch der Titel, der Sie so verwirrt hat, Liebesgrüße aus Nordkorea.
Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass der Surkamp Verlag irgendwas veröffentlichen würde, was in die Nähe von Propaganda der nordkoreanischen Regierung kommt. Ist das ein kritisches Buch? Ist er ein Nordkorea-Versteher? Was macht er?
Also viele haben ihn einen Hofnarren genannt, aus dem einfachen Grunde, weil er es wirklich geschafft hat, Beziehungen aufzubauen als Kulturattaché zu nordkoreanischen Behörden. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, dass man einen gewinnt aus diesem Apparat, der nicht nur als Aufpasser da ist, also dessen Beziehung sich dann auch freundschaftlich gestaltet. Diesen Menschen hat er in der Tat gefunden, damit beginnt auch das Buch, das ist Mr. Win. Also Win, nicht ganz umsonst, es ist so eine Konnotation, so eine Annäherung an das englische Win. Diesen Namen gibt es im Nordkoreanischen gar nicht. Das ist also sein Aufpasser, sein Freund, der ihm viele Dinge möglich macht, die im Interesse natürlich des Systems sind. Ich habe schon dieses Konzert erwähnt. Und dann aber hat er es natürlich auch geschafft, mit einer engeren Bindung auch weiter in das Land zu kommen, was ja nicht jedem gelingt. Also es ist völlig klar, dass er komplett überwacht wird. Das weiß er auch, damit geht er ganz offen um. Aber er schafft es eben auch an der Seite von Mr. Win zum Beispiel, aufs Land zu kommen, wo er diese trostlosen Felder sieht, wo er natürlich jenseits von Pyongyang eine Gesellschaft sieht, die wirklich im Mittelalter noch verhaftet ist, wo er die ganzen Nöte sieht, eben ganz im Gegensatz zu Pyongyang. Und auch in Pyongyang kommt er dann eben in die Seitenstraßen herein. Er schafft es ein paar Mal, sich auch seiner Aufpasser zu entledigen, trifft dort wirklich in Bistros die nordkoreanische Elite, die Millennials, die es wirklich gibt. Das wissen wir nicht. Da sind wir auch ein bisschen in unserem Klischee verhaftet, die Smartphones haben, natürlich ohne Zugang zu Google. Und also dem, was unsere Millennials so haben, so gar nicht so wahnsinnig weit entfernt sind.
Nun gibt es ja in letzter Zeit etliche Bücher, politische Analysen über Nordkorea. Er setzt auf einen ganz subjektiven Blick.
Das ist ein ganz bewusst subjektiver Blick. Also er fängt ja mit Mr. Win an, der ihn dann auch enttäuscht. Da gibt es also angeblich eine Freundschaft, die nicht das hält, was sie versprechen sollte. Vielleicht, weil er auch ihm angeboten hat, überzulaufen. Das zieht sich durch das gesamte Buch und er betont immer wieder, dass er Klischees abbildet. Also zum Beispiel spricht er von diesen Propagandamaschinen, er spricht von den Massengymnastikveranstaltungen. Das ist das, was wir aus dem Fernsehen sehen, wenn die ihre Paraden haben. Aber er sagt eben auch, das sind Menschen, die dort leben, die ganz normale Bedürfnisse und Träume irgendwie haben. Junge Menschen, die zählt er auf. Er nennt Rezepte, er schreibt über Sex zum Beispiel. Ja? Er schreibt darüber, dass das Land natürlich homophob ist, aber eben auch ganz normal in Anführungszeichen. Und diese Normalität, die beschreibt er.
Was hat das mit Ihnen als politische Journalistin gemacht, wenn Sie sowas lesen? Sie haben es mit Spaß gelesen, das merke ich.
Ich habe es mit unglaublichem Spaß gelesen. Ich war genauso überrascht wie Sie, als ich das Buch erst in der Hand hatte und sozusagen diese Propaganda sah. Ich habe eine Menge andere Bücher auch gelesen zu Nordkorea, unter anderem eines einer ehemaligen CIA-Analystin, Jung Pak. Das ist auch erschienen über Kim Jong-un, also den jetzigen Machthaber. Das ist natürlich ganz anders. Das beschreibt einfach diese Dynastie. Ideologie und die politischen Absichten. Ich fand das aber sehr smart, weil in jedem selbst so abgeschotteten Land es natürlich eine Art von normalem Leben gibt. Und was Tolles an Morten Travik, er holt uns wirklich bei unseren Klischees ab. Und man erfährt doch mehr, als man sonst in anderen Büchern erfahren kann über dieses Land.
Vielen Dank, Nana Brink. Wir sprachen über Liebesgrüße aus, nein, jetzt nicht Moskau, aus Nordkorea. Das ist ein James Bond gewesen, glaube ich. Ne?
Das ist ein James Bond gewesen.
Also Liebesgrüße aus Nordkorea. Ein Extremdiplomat berichtet von Morten Travik mit Doppel-A, schreibt er sich allerdings. 292 Seiten, 18 Euro und herausgebracht hat es der Surkamp Verlag. Manchmal ist Literatur auch an sich politisch, wenn man sie entsprechend analysiert. Das hat der emeritierte Literaturwissenschaftler Franco Moretti mit seinem jüngsten Werk getan. Ein fernes Land heißt es, mit dem er sich von seiner Wahlheimat USA verabschiedet. Dort in Stanford hat er jahrzehntelang Literaturwissenschaften gelehrt und versucht, den Blick seiner Studentinnen und Studenten zu schärfen. Wie er das tat und im Buch weiter tut, weiß nun Maike Albart. Hallo.
Guten Tag.
Wofür will er unseren Blick denn eigentlich schärfen? Ich sage es mal vorsichtig, nicht nur für die Weltmacht, sondern für die Weltkulturmacht USA.
Das ist die Zielrichtung. Er spricht von der kulturellen Hegemonie Amerikas und er will zeigen, anhand von Gegenüberstellungen, die oft auch ganz überraschend sind, wie Kultur in den USA und in Europa im Vergleich funktioniert. Und da greift er sich als erstes den Lyriker Walt Whitman heraus und den Dichter Charles Baudelaire. Und beide haben im selben Jahr ihre großen epochemachenden Gedichtbände veröffentlicht und sind aber sehr, sehr verschieden. Und da zeigt er, wie das funktioniert mit der Vermittlung von Dichte, von Bildern, von Sprache, die so ganz unterschiedlich ist.
Tut er das wertneutral? Sagt er, die sind sich ebenbürtig oder sagt er, der eine gewinnt über den anderen?
Er tut es eigentlich wertneutral, wie es für einen Literaturwissenschaftler ja meistens der Fall ist. Aber er betont sehr, und das finde ich schön, dass literarische Texte eine große Magie haben. Und dann setzt er das Skalpell an. Und da arbeitet er so, dass er häufig auf ganz kleine Elemente zu sprechen kommt, auf die Mikrostruktur. Er zeigt zum Beispiel, dass in Walt Whitmans Band Leaves of Grass es so ist, dass es sehr viele Aufzählungen gibt, dass zum Beispiel alle Berufe vorkommen, also quer durch die Gesellschaft, dass er mit Reihungen, mit sehr knappen, sehr einfachen, zugänglichen Sätzen arbeitet und keinen Reim verwendet. Und Baudelaire im Unterschied hat sehr dichte Bilder, Metaphern. Er ist eher von der Zeitungslektüre inspiriert, also die Großstadt Paris, auch mit ihren ganzen dreuenden Gefahren, mit ihrer niederschmetternden Atmosphäre, die steht da im Zentrum. Und es sind häufig kleine Nachrichten, auch eher bedrückender Natur, von einer Prostituierten, die den Boulevard hinunterhuscht oder jemandem, der stirbt, oder einem verendenden Tier, die im Mittelpunkt dieser Gedichte stehen. Und die Metaphern sind sehr viel schwieriger, unzugänglicher, dichter vielleicht. Aber Walt Whitman richtet sich an das große Publikum und Baudelaire denkt eigentlich nicht über seinen Leser nach.
Das heißt, da beginnt die kulturelle Hegemonie. Ergo, Walt Whitman hat auch viel, viel mehr Leser.
Ja, er sagt eigentlich wenig über Rezeptionsgeschichte, aber er zeigt auch mit Rückgriff auf viele soziologische Standardtexte, dass in den USA zentral war, ein Publikum zu erreichen, das aus sehr viel unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen kam und dass auch die Sprache ja erst erlernen musste und dass sich dadurch die großen Differenzen erst einmal abschleifen. Und das wirkt sich auch auf die Form aus. Und das fand ich sehr faszinierend. Das hat er mir hier so einleuchtend erzählt und dargelegt, gerade mit diesen sehr prägnanten Beispielen, wie ich es so noch nicht gelesen habe.
Aber bei Entdifferenzierung oder Abschleifung, da denke ich doch an einen kulturellen Niedergang. Und genau das ist ja so etwas der Tenor in Europa, wenn wir von der amerikanischen Kulturhegemonie reden. Im Übrigen nicht erst seit heute, sondern seit Adorno.
Ja, er bezieht sich auch auf Adorno, das ist ganz klar. Aber er findet eben viele Belege auch durchaus für die Qualität der amerikanischen Kultur. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, seine Leidenschaft steckt wirklich in der Analyse, im Ansetzen des Skalpells, im Freilegen dieser verschiedenen Bedeutungsstrukturen und Formen, im Bildungsroman. Darüber hat er ja auch viel gearbeitet. Und sehr faszinierend ist, wie er zum Beispiel zeigt, und da ist das Simple schon dann eher in den USA zu Hause, das ist richtig, wie der Western im Vergleich zum Film Noir funktioniert. Und da belegt er, dass es dort darum geht, dass der Einzelne selbst, also der Westernheld, der seinen Colt zieht, zum Gesetz wird, während in den stärker europäisch geprägten Filmen Noir, also aus der Tradition des Krimis, der so etwas Beunruhigendes hat und immer sich wieder aufsplittert in verschiedene Handlungskonstellationen, etwas ganz anderes im Mittelpunkt steht und auch eben nicht mehr diese Opposition zwischen zwei Männern entscheidend ist. Und da, finde ich, zeigt er das sehr schön, in welche Richtung das geht. Und da ist sicherlich implizit auch eine Wertung enthalten. Aber er, glaube ich, will eher bloßlegen, nach welchen Regeln dann sich auch Kultur fortsetzt. Also wie Traditionen entstehen und geschrieben werden. Und sehr eindringlich fand ich auch die Gegenüberstellung von Hemingway und Joyce, bei der ich zum Beispiel gelernt habe, dass die Sätze von Joyce sehr viel kürzer sind als die von Hemingway.
Das kann ich nicht glauben. Nein, das kann ich nicht glauben. Das müssen wir jetzt direkt nachvollziehen bei der Lektüre. Nun nehme ich doch mal an, Moretti hat lange da gelehrt. Es ist seine Wahlheimat. Er schätzt das auch. Er hat aber auch unter einer bestimmten neueren Kultur, nämlich der MeToo-Debatte, dort gelitten. Was ist da dran? Man hat ihm Vorwürfe gemacht.
Ich habe die Vorwürfe nachgelesen, die wurden nicht weiter verfolgt von Stanford und hatte den Eindruck, dass das schon eine sehr schwer zu beurteilende Geschichte ist. Und es nimmt auch diesem Buch überhaupt nichts an seiner Bedeutung, denn was diesen Vorwurf angeht, ist es etwas, das 1985 passiert ist, und da steht Aussage gegen Aussage. Die ehemalige Studentin behauptet, sie sei zu dieser Beziehung gezwungen worden. Moretti sagt genau das Gegenteil. Also das vermag niemand zu entscheiden. Das ist aber ein Buch, das ich jedem Anfänger in Geisteswissenschaften ans Herz legen würde, weil es auf so kurze und unterhaltsame Weise vermittelt, weshalb man sich mit Kulturwissenschaften beschäftigen soll. Das ist einfach ein großer Erkenntnisgewinn über ein Land an sich, dass ich finde, man sollte von diesen Vorwürfen absehen.
Sagt Maike Albart. Vielen Dank für diese Buchempfehlung. Franco Moretti, Ein fernes Land, Szenen amerikanischer Literatur, erschienen in der Konstanz University Press, die gehört zum Wallstein Verlag. 148 Seiten, 22 €.